Planche Nummer 5.1. Die Frauen von Römö. Die meisten Frauen auf Römö mussten Männerarbeiten verrichten. Vom 16. bis 19. Jahrhundert fuhr die überwiegende Mehrheit der männlichen Bevölkerung von Römö zur See. Selbst junge Burschen zwischen 6 und 14 Jahren waren auf See. Deshalb mussten fast alle Frauen während der langen Abwesenheit der Männer zu Hause alleine wirtschaften. Alleinstehende und Witwen eingerechnet fungierten nicht weniger als 80% der Frauen die meiste Zeit über als Hausherrinnen. Neben allen anderen Pflichten einer jeden Hausfrau, wie der Zubereitung von Speisen aus den zur Verfügung stehenden Rohzutaten, versorgten sie die Tiere, pflügten, säten und brachten die Ernte ein. Aber sie hatten auch schon von klein aus alles über Ackerbau, Tierhaltung und Hofbetrieb gelernt. Nur auf den größeren Höfen könnte der Ernteertrag den Bedarf decken. Die Viehzucht brachte einen kleinen Gewinn ein. Doch meistens waren die Einkünfte der Männer aus Seefahrt und Fischerei ein unerlässliches Zubrot, um das, was im Alltag für die Versorgung von Mensch und Tier fehlte, kaufen zu können. Und oft war es auch notwendig, Erntehelfer vom Festland zu beschäftigen. Die Frauen auf den kleinen Bauernhöfen, Witwen und diejenigen, die kein Land besaßen, mussten sich in der Erntezeit Arbeit bei anderen suchen. Viele mussten in den Sommermonaten aufs Festland gehen, um den Lebensunterhalt von Kindern und Tieren zu sichern. Alle Arbeiten wurden vom Hand mit einfachen Geräten erledigt. Nur die größten Höfe verfügten über Pferde, die Pflug, Ege und Arbeitswagen sogen. Man erntete mit der Sense und die Drescharbeiten wurden ebenfalls von Hand ausgeführt. Außerhalb der Erntezeit musste man den Grundbesitz in Schuss bringen und Mauerwerk streichen, kalken und ausfliegen. Den Kalk für den Mörtel stellte man selbst her, indem man Muschelschalen im Mailand brannte. Dieser Kalk war sehr haltbar und trug dazu bei, dass die alten Gebäude bis heute erhalten sind. Die Frauen mussten deshalb fleißig sein und hart arbeiten, um alles zu bewältigen. Aber dafür waren sie auch Herr im eigenen Haus und entwickelten ein Gefühl von besonderem Stolz und Selbstständigkeit. Diese Situation führte im 18. Jahrhundert zu dem damals gänzlich ungewöhnlichen Phänomen, dass man die bis dahin übliche Weise der Erbteilung änderte. Nun war es fast immer die Tochter, vorzugsweise die Jüngste, die den Betrieb erbte. Sie konnte den Eltern schließlich am längsten ernähren. Auch Rechtsstreitigkeiten legten die Frauen selbst bei. Das Selbstbewusstsein ist unverkennbar, wie aus einem gerichtlichen Vergleich des Jahres 1738 eine Grenzsteinsetzung betreffend hervorgeht. Auf die Frage des Vorsitzenden des Gerichts, ob man sich später gegebenenfalls nach dem Wunsch der Männer richten wollte, die Sache wieder auszunehmen, antworteten die Frauen eindeutig: Nein, der Grenzstein wird niemals versetzt. Die Befugnis der Frauen war offenkundig. Planche Nummer 5.2. Die täglichen Verrichtungen im Haushalt verlangten den Frauen viel ab. Alles war selbst gemacht, angefangen beim Essen, das auf dem Tisch kam, bis hin zu den Kleidern, die man am Leib trug. Man verarbeitete die rohen Ernteerträge, die der Boden hergab, und nutzte den Garten für den Anbau von Lebensmitteln. Der gesamte Stoff für Bekleidung wurde aus Schafswolle hergestellt. Die Haustierhaltung gab Fleisch, Milch und Eier, doch die Tiere mussten gepflegt und gefüttert, der Stall und Hühnerhof ausgemistet werden. Die Küche wurde auf die Weide gebracht und gemolken. Die Milch musste zu Butter verarbeitet und der Käse von der Molke getrennt werden. Das Fleisch stammte vorwiegend von Hühnern, Schafen und Schweinen, die man selbst schlachtete. Man nutzte praktisch den ganzen Schweinekörper. Dieser wurde gesäubert, Blut wurde zu Wurst verarbeitet, Pflaumen zu Schmalz und Kriegen gekocht und die Därme gereinigt und als Wursthaut verwendet. Danach wurde das Fleisch aufgeschnitten und gesalzen. Die Federn der Hühner verwendete man zum Füllen von Kissen und Bettdecken. Die Schafshaltung gab Schafsmilch, Fleisch und Zalg für Kerzen, die man goss. Die Wolle war unerlässlich, um Kleidung und Bettzeug für die Alkoven herzustellen. Doch die Verarbeitung der Rohwolle zu Textilien war sehr aufwendig. Die Schafe mussten geschoren, die Wolle kardiert und zu Garn gesponnen werden, das dann gefärbt, gewoben und gewalkt wurde. Erst dann konnte man mit der Herstellung von Wäsche, Strümpfen und Kleidung beginnen. Auf der Nordinsel konnte man im Sommer barfuß nach Plattfischen treten, ein beliebter Zeitvertreib für Kinder, und im Winter stach man Aale. Bei der Insel wurde Jagd auf Seehunde gemacht, ihr Fett kochte man zu Tran und ihr Fell wurde für Kleidung und Stiefel verwendet. Gekocht und gebacken wurde alles über der offenen Feuerstelle. Im Winter war diese die einzige Wärmequelle, vielleicht ergänzt durch ein Billäger im Nachbarraum, bei dem ständig Brennstoff nachgelegt werden musste, den man von draußen holte. Den Brennstoff musste man selbst sammeln. Damals gab es auf Röme keine Bäume. Deshalb musste man meist Heidekraut und Flachtorf ausgegraben und auf dem Rücken oder Wagen nach Hause transportiert werden mussten, sowie Zierdung, den man einsammeln und trocknen musste. Treibholz war ein willkommener Beitrag, doch auch das musste eingesammelt nach Hause gebracht, getrocknet und gehackt werden. Durch eine Luke in der Kaminwand konnte man Fisch, Schinken und anderes Fleisch räuchern, die innen im Kamin am Nägeln aufgehängt waren. Die Kleiderwäsche war nur im Sommer möglich. Dabei wurde die Kleidung in einem großen Waschkessel gekocht, eingeseift und ausgewaschen und danach auf einem Waschbrett sauber getrieben. Anschließend walzte man die Kleidung mit Mangelbrett und Rolle und ließ sie in der Sonne trocknen. Nur wenige Höfe auf Röme hatten fließendes Wasser oder einen Ablauf in der Küche und im Hauptwirtschaftsraum. Wasch- und Spülwasser musste immer in Fässern hin und her getragen werden. Da im 17. Jahrhundert nur wenige Leute lesen und schreiben konnten, verwendete man über viele Generationen Hausmarken als verbindliche Unterschrift und zur Identifikation von Grundbesitz, Vieh- und Hofbewohnern und auch auf dem Grabstein der Hoffamilie. Die Frauen konnten in Abwesenheit des Mannes mit der Hausmarke wichtige Dokumente unterschreiben. Im Jahr 1660 unterschrieb Karen Rasmussen aus Sonderland einen Schuldschein durch Aufdrücken der Hausmarke ihres Hofes und die vornehme Dame Karen Jespers unterschrieb in 1719 in der gleichen Weise. Auch aus Tostrup und Jofer sind mehrere Hausmarken bekannt. Aus Österhede ist unter anderem die Hausmarke des Hofes der aus Römö stammenden Sippe von A.P. Müller erhalten.